Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 10. Mai, 7.07 Uhr. Höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages und damit auch der neuen Woche mit uns, mit mir Andreas Wurm und
mit Malte Asmus. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Ja, ich finde es auch toll, dass du auch wieder mit dabei bist.
Das hat
mir gefehlt, Malte.
Ja,
diese zwei Tage ohne Stand jetzt. Ja, es ist ohne Stand jetzt, ist es irgendwie komisch. Naja, denn wir haben ja auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Die Eishockey-Cracks Marco Novak und Corbinian Holzer, die erklären uns gleich mal, warum die DEB-Auswahl trotz durchwachsener Woche optimistisch zur WM fährt.
Ja, und unser Experte zieht drei Kenntnisse aus dem Formel-1-Wochenende in Barcelona. Ich mag es gar nicht mal angucken. Ich finde es irgendwie langweilig. Hamilton. Aber gut, Wir sind sehr gespannt. Die Experten, die können da zwischen den Zeilen mehr lesen.
Und es war recht spannend. Aber da kommen wir gleich mit Kevin dazu. Ja, Kevin Scheuren, genau. Unserem Experten. Und wir fragen uns auch noch, welche Rückschlüsse können wir aus dem 3:2-Sieg der Dortmunder gegen Leipzig für das anstehende Finalduell im DFB-Pokal ziehen?
Oh ja, da freue ich mich drauf. Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights am heutigen Tag.
Und wir haben eine Frage des Tages natürlich für euch. Machen wir es mal wie früher in der Schule am Montagmorgen. Fragen wir doch mal, was war denn dein schönstes Erlebnis am Wochenende? Also natürlich sportliches Erlebnis. Wobei, also ich habe die Frage nie zu hören gekriegt. Das ist auch irgendwie so ein Klischee. Bist du das früher mal gefragt worden?
Nee, muss ich sagen, weil in der Grundschule war gleichzeitig mein Lehrer auch im Sportverein der Mann, der alle Zepter in der Hand hatte. Und wenn du am Wochenende Sport getrieben hast, so Leichtathletik und so, war er sowieso immer mit dabei. Da wusste er ganz genau, was gespielt wird. Und später habe ich die Frage nicht gestellt bekommen. Nö, erinnere ich mich nicht.
Hat sich nie einer für interessiert. Ja. Was hast du am Wochenende gemacht? Ich glaube, die Suff-Geschichten wollte keiner hören.
Richtig. Geraucht. Nein.
Lassen wir das. Kommen wir lieber zu den sportlichen Highlights aus unserer Sicht vom Wochenende. Zweimal je 40 Sekunden für unser schönstes sportliches Erlebnis am Wochenende. Andreas, was fandst du denn so besonders schön?
Naja, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich viele rote Trikots im Schrank habe. Ich habe den Spieltag mit viel Genuss geschaut. In Vorbereitung auf das Pokalfinale gab es dann erstmal ja das Spitzenspiel BVB gegen Leipzig. Und dann fing das Sportwochenende eigentlich an, erst schön zu werden, denn 5:20 stand fest, die Bayern sind Meister. Ausgerechnet der BVB leitete das Ganze ein, aber die Bayern haben ja dann in einer Gala gegen Gladbach selbst gezeigt, dass sie doch das Ziel hatten, auch Meister zu werden, wie man gesehen hat. Aber für den BVB war es schön, denn wenigstens irgendwas mit der Meisterschaft hatten sie dann ja zu tun. 9-mal in Folge ist definitiv ein Brett für die Bayern und definitiv für alle drumherum super langweilig. Aber man muss eben auch sagen, zugeflogen ist es ihnen auch nicht. Es steckt auch harte Arbeit dahinter. Lewandowski knackt den Gerd-Müller-Rekord, da bin ich sicher. Und Flick hat einen würdigen Abschied in Richtung DFB. Also für mich fußballerisch gesehen, alles gut am Wochenende.
Dem kann ich mich anschließen. Ich habe mich aber mal mehr auf die Nicht-Fußball-Sportarten konzentriert. Also es gibt ein okayes Fazit der Kanu-Slalom-EM aus deutscher Sicht. Nach langer Pause wurde ja mal wieder richtig gefahren. Wegen Corona gab es das Jahr nicht. Fast ein Jahr lang keine richtigen Wettkämpfe. Und ja, am Ende muss man sagen, es gab dann am Sonntag noch 3 Bronzemedaillen. Und mit Blick auf Olympia auch eine gute Erkenntnis. Alle 4 qualifizierten deutschen Boote, die haben in Tokio Wohlstand jetzt Medaillenchancen. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Und Alex Zverev, der ist auf Sand im Tennis in Topform. In Madrid erst Nadal, dann Thiem, jeweils ohne Satzverlust geschlagen und dann auch noch das Finale gegen den Italiener Berrettini gewonnen. Also das ist der 4. Masters-Titel für Zverev. Ich würde mal sagen, die French Open in gut 3 Wochen, die können kommen.
Ja, super Ergebnis für den Hamburger Wahlmonegassen. Ja, was war euer sportliches Highlight am Wochenende? Könnt ihr doch sehr gerne auch mal uns eine Sprachnachricht schicken. Wir freuen uns. Schickt sie an die 0331 298 5028. Ganz wichtig, bitte nur eine Sprachnachricht schicken. Beginnt sie mit den Worten Stand jetzt, dann eurem Namen und dann sehr gerne euer sportliches Highlight am Wochenende.
Stand jetzt. Aktuell.
Ohne Top-Talent Tim Stützle, wie es aussieht, aber mit immerhin einem Testsieg zum Abschluss der Vorbereitung im Gepäck wird die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zur WM nach Lettland fliegen. Nach einer ereignisreichen Woche, in der von einer Corona-Zwangspause bis zu einer Klatsche gegen Belarus im ersten Spiel mit 1:4 alles drin war, gab es dann im zweiten Duell am Wochenende doch noch einen 2:0-Sieg, den ersten Sieg der Vorbereitung überhaupt für das DEB-Team. Balsam natürlich auf die Nerven von Spielern und Verantwortlichen. Das haben Marco Novak und Corbinian Holzer im DEB-Interview erklärt, das uns die Kollegen vom SID zur Verfügung gestellt haben. Wie fällt denn das Fazit der Mannschaft aus, Marco Novak?
Also ich denke, heute haben wir über 60 Minuten das Eishockey gespielt, was wir spielen wollten. Und wir hatten natürlich auch einen überragenden Felix wieder am Tor. Und ja, ich bin froh, dass wir jetzt das letzte Spiel in der Vorbereitung nochmal mit einem Sieg feiern konnten. Und das sind gute Voraussetzungen jetzt für die WM.
Und was war der Schlüssel zum Sieg?
Dass wir auch hinten super standen. Wir haben auch Unterzahl überragend gekillt. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse wir heute schon alleine geblockt haben. Und das zählt einfach von Charakter. Jeder hat jeden angespornt und es war einfach ein super Spiel über 60 Minuten.
Gibt dieser Sieg denn jetzt mit Blick auf die WM ein halbwegs gutes Gefühl, Corbinian Holzer?
Ja, ich glaube, das im Großen und Ganzen ein guter Schritt war in die richtige Richtung. Die richtige Reaktion, auch speziell auf den Start gestern. Ich glaube, dass wir den Start ganz klar verpennt haben gestern. Haben heute auf jeden Fall von Anfang an das Mindset gehabt, dass wir ins Spiel reingehen, so wie eine deutsche Nationalmannschaft spielt. Kampf, Wille, Leidenschaft. Die Skill kommt danach, also das Spielerische danach. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Wir haben viele Schüsse geblockt. Felix hat überragend gehalten. Wir haben ein gutes Penalty-Kill gehabt. Wir haben im Großen und Ganzen einfach als Mannschaft gespielt. Und ich glaube, das war ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass wir auch zusammenwachsen. Und natürlich, gewinnen macht immer mehr Spaß und ist auch gut für Selbstvertrauen.
Jetzt war ja die Vorbereitung alles andere als gut verlaufen. Erst die Corona-Zwangspause von 2 Tagen nach dem positiven Test des Co-Trainers, die 2 verlorenen Trainingstage, dann die 1:4-Niederlage im ersten Spiel gegen Belarus. Ist die Mannschaft denn damit umgegangen?
Ja, der Start war schwierig, wie du sagst, aber man muss immer damit rechnen. Eine kleine Restchance besteht ja immer in den jetzigen Zeiten, dass sowas passieren kann. Und ich glaube, die Jungs haben es eigentlich gut aufgenommen oder gut gehandelt. Und allgemein, der Staff hat super reagiert. Wir haben da echt wirklich ein super Hygienekonzept, das da perfekt gegriffen hat. Man muss ja auch die positive Seite mal sehen. Klar, es ist blöd, dass einer positiv getestet hat. Aber dadurch, dass wir so viel testen und dadurch, dass unser Hygienekonzept so strikt ist, haben wir auch mal einen positiven vorher rausgezogen, bevor es vielleicht dann sich weiter verteilt in der Mannschaft. Und das ist, glaube ich, der positive Aspekt. Klar, es ist dann bitter, dass wir da 2 Tage Training verlieren. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir die Jungs das alle super gehandelt und der ganze Staff außenrum. Und ich denke, dass wir dann heute auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Das erste Spiel war schwierig, aber Ausreden gibt es nicht. Und ich glaube, heute war, wie gesagt, ein guter Schritt.
Und was muss bis zur WM jetzt noch passieren? Was passiert noch?
Ja, ich glaube einfach, dass wir die Details verinnerlichen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr sich die Mannschaft jetzt noch verändert im Laufe der nächsten Tage, bis zur nächsten Woche, bis zur finalen Phase. Wir haben natürlich kein Vorbereitungsspiel mehr jetzt, was natürlich nie ideal ist, wenn dann nochmal neue Jungs dazukommen. Aber von den meisten Jungs, die eventuell in Frage kommen, waren auch viele schon dabei, die auch das System kennen. Und dann heißt es einfach, dass wir im Training gut arbeiten, die Intensität hochhalten, jetzt 2 Tage ausruhen, 2 Tage Pause machen, die Akkus nochmal aufladen. Und dann freuen wir uns, glaube ich, alle, wenn es dann losgeht und wenn wir nach Riga kommen.
Am 15. Mai startet der Flieger nach Lettland, wie es aussieht, ohne Tim Stützle, der wohl keine Freigabe der Ottawa Senators bekommen wird. Und das erste Spiel hat die deutsche Mannschaft dann am 21. Mai gegen Italien zu bestreiten. Die werden also der Auftaktgegner sein. Danke an den DEB und an unseren Partner, den Sportinformationsdienst SID, für die O-Töne.
Stand jetzt aktuell.
Wow, das war ein spannender Formel 1 Grand Prix gestern in Spanien. 100. Pole von Lewis Hamilton in dessen Karriere. Und dann holt er sich am Ende auch den Sieg, schlägt Max Verstappen und Valtteri Bottas in Barcelona. Und von diesem sehr, sehr spannenden Rennen zieht unser Formel 1 Experte von Starting Grid, Kevin Scheuren, jetzt seine 3 Erkenntnisse.
3 Erkenntnisse zum großen Preis von Spanien. Also die erste Erkenntnis ist, und mit der hätte ich, glaube ich, am allerwenigsten gerechnet, der Circuit Barcelona-Catalunya kann tatsächlich spannende Grand Prix hervorbringen. Also weniger haben wir gesehen in der Vergangenheit. Es gab immer mal welche, wo es dann vielleicht geknallt hat und sie dadurch spannend wurden oder es dann andere Geschichten gab. Aber ich fand das Rennen gestern extrem unterhaltsam und spannend. Also aufgrund der taktischen Spielchen zwischen Red Bull und Mercedes natürlich, aber auch im Mittelfeld. Also es ging einiges ab. Ich fand es zwar schwer, leider zwischendurch zu beobachten, weil die Weltregie mir ein bisschen zu viel Spitzengruppe gezeigt hat, aber so zwischen Platz 10 und 15 ging es hoch her. Und auch im Mittelfeld gab es einige tolle Aktionen. Also mir hat das Rennen gestern sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das ist erstmal die wichtigste Erkenntnis, finde ich. Dann das Tandem Mercedes, AMG, Petronas und Lewis Hamilton funktioniert einwandfrei. Und das macht es so schwer für Red Bull, da dazwischen zu kommen und tatsächlich ein ernsthafter Kandidat, um die Weltmeisterschaft zu sein. Also sie sind dran, sie sind da. Aber am Ende ist diese Maschine, die so gut geölt ist, zwischen Mercedes, der Taktikabteilung und Lewis Hamilton, der als Fahrer einfach gestern wieder eine herausragende Leistung gezeigt hat, das ist so schwer, da durchzukommen. Also da muss bei Mercedes schon viel schief gehen, dass es bei Red Bull dafür sorgen kann, dass man so ein Rennen dann auch gewinnt. Also die Taktik, die Mercedes gefahren hat und Lewis Hamilton, nachdem man eigentlich schon dachte, dass Mercedes einen Fehler gemacht hat, beim ersten Stopp von Max Verstappen Lewis Hamilton nicht sofort reinzuholen, Lewis Hamilton pushen zu lassen und dann im weiteren Verlauf quasi genau das Gegenteil zu machen und zu wissen, Red Bull hat keinen frischen Satz Medium-Reifen mehr, keinen frischen Satz gelber Reifen. Und das so auszunutzen, weil man wusste, dass Lewis Hamilton einfach ein Reifenschamane ist, der es schafft, eine Zauberleistung zu zeigen und den Reifen so lange am Leben zu halten, dass er pushen kann, dass er Max Verstappen auf der Strecke erneut überholen kann und auf der Strecke das Rennen gewinnen kann. Das ist der Wahnsinn. Und der 100. Pole, diesen Sieg einzufahren, Chapeau Mercedes, Chapeau Sebastian Vettel, wollte ich schon sagen, weil es die dritte Erkenntnis, Chapeau Lewis Hamilton. Ja, und Sebastian Vettel, wieder nur Platz 13, wieder vom Teamkollegen Lance Stroll geschlagen. Er war sehr enttäuscht bei Sky nach dem Rennen. Und ich bin es auch, muss ich sagen, weil ich glaube, alle haben uns direkt von Beginn an mehr erwartet. Von Aston Martin, aber auch von Sebastian Vettel dort. Und was da passiert, das macht mich schon irgendwie echt traurig. Und ihn auch. Und ich hoffe wirklich, wirklich, wirklich für alle Seiten, dass es da schnell weiter nach vorne geht. Jetzt haben sie das gleiche Material, Stroll und er. Und jetzt muss es halt irgendwie auf Dauer hinhauen. Es muss irgendwas passieren, damit Sebastian Vettel einen signifikanten Schritt nach vorne machen kann. Weil sonst wird es sehr, sehr schwer für ihn, da nochmal wirklich diesen nächsten Step Richtung vielleicht Podien, vielleicht Rennsiegen, vielleicht Weltmeistertiteln zu gehen. Da ist er derzeit sehr weit weg von. Wir werden am Mittwoch drüber sprechen, in unserer neuen Ausgabe von Starting Grid. Wir haben wieder einen Hörerstammtisch, da freue ich mich sehr drauf. Und ich hoffe, ihr seid damit dabei. Abonniert Starting Grid gerne in eurer Podcast-App und natürlich auch Stand jetzt, womit es jetzt weitergeht. Also zurück zu euch, Malte und Andreas.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner, die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder? Und es passierte auch einiges an einem 10. Mai in der Sportgeschichte. Was, das erzählen wir euch jetzt in der Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist aus unserer Sicht das Motorsportteam Driverse. In der ADAC GT4 Germany fährt es und das Team, das stemmt sich gegen Rollenklischees. Es hat sich zum Ziel gesetzt, dafür zu sorgen, dass Vielfältigkeit als normal angesehen wird. Herkunft, sexuelle oder religiöse Orientierung seien im Team kein Thema. Das hat die Teamchefin Nicole Kösters den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID erzählt. Und im Team arbeiten daher auch viele Frauen in Positionen, die sonst meist von Männern besetzt werden im Motorsport. Und hinterm Steuer, da sitzt mit Charlie Martin die erste Transgender-Rennfahrerin der Welt. Hier wird nicht nur Diversität gepredigt, sondern sogar praktiziert und wir finden das top.
Ein Flop dagegen ist das, was wir vom Galopphengst Medina Spirit lesen müssen, war bei uns hier ja auch schon top in der Rubrik, aber der hat kürzlich, und deswegen war er top, das Kentucky Derby gewonnen und dessen Trainer Bob Baffert damit einen 7. Sieg beim Run of the Roses und damit einen Rekord beschert, der den Coach für uns zum Top des Tages ja gemacht hat, doch das Pferd war wohl gedopt, könnte jetzt nach einem zweiten Test gesperrt und der Sieg aberkannt werden. Baffert beteuert seine Unschuld, aber alleine die Verdächtigungen und dieser Zweifel an eigentlich wirklich einem großen Sieg, das ist ein Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern. Und wir haben natürlich auch mal in der Sportgeschichte, wollte ich fast sagen, aber unter den sportlichen Geburtstagskindern gesucht und ein paar namhafte rausgepickt.
Ja, man kann schon durchaus Geschichte sagen, denn wir gratulieren zum Beispiel Manuel Santana. Ehemaliges Tennis-Ass wird heute 83, gewann in den 60ern ja zweimal die French Open und je einmal die US Open und Wimbledon. Und 1966, da gab es, auch wenn es damals noch keine richtige Weltrangliste oder keine Computer-Weltrangliste gab, als weltbester Tennisspieler. Und zwei Jahre später, bei den Olympischen Spielen in Mexico City, da gewann er sogar den olympischen Wettbewerb. Aber er kriegte keine offizielle Goldmedaille, denn Künstlerpech, Tennis war damals ja nur Demonstrationssportart.
Und hat er später nicht auch noch gesungen?
Nee, das war ein anderer, der hat vor allen Dingen Gitarre gespielt, aber er hat auf seinem Tennisschläger ein bisschen Luftgitarre gespielt.
Ja, richtig.
Das war sein Bruder vielleicht oder sein...
Ja, ja, Maria Ramirez. Ja. So, genau. Also gucken wir mal nicht nach Maria, sondern nach Katja, Ex-Skirennläuferin Katja Seitzinger nämlich. Die wird heute 49 Jahre alt, wirklich lange nichts gehört. Dreimal Olympiagold und grandiose 36 Weltcup-Sieger hat Seitzinger in der Abfahrt, Super-G und im Riesenslalom in ihrer Karriere eingefahren und ist damit noch vor Maria Höfl-Riesch erfolgreichste deutsche Athletin. Heute ist sie nach einem BBL-Studium Aufsichtsratsvorsitzende der Badischen Stahlwerke. Hört, hört.
Aber hat wahrscheinlich genauso wenig mit Heavy Metal zu tun wie Manuel Santana mit Gitarre.
Wahrscheinlich das, ja. Gut, mein Fehler, gucken, Entschuldigung.
Ja, ist wie es ist. Mal gucken, was unser nächstes Geburtstagskind hat mit beiden eigentlich auch nicht wirklich was zu tun. 44 wird er heute, Nick Heidfeld. 2000 bis 2011 fuhr er ja Formel 1, hält dabei auch einen eher unrühmlichen Rekord. Er stand 13 Mal bei Formel 1 Rennen auf dem Podest. Das ist erstmal gut, aber er gewann keins dieser Rennen, wo er vorne mit dabei war. 8 Mal wurde er Zweiter, 5 Mal Dritter und er ist der Formel 1 Pilot in der Geschichte, der die meisten Podestplätze ohne einen einzigen Sieg vorzuweisen hat. Also Stand jetzt, mittlerweile ist er ja TV-Experte und ab und an fährt er dann auch nochmal Langstreckenrennen in der nordamerikanischen Sportscar Championship.
Wir sagen also herzlichen Glückwunsch, vor allem auch denen, die also so semi-sportlich sind, aber heute auch Geburtstag feiern. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und einen ganz, ganz wundervollen Geburtstag.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 10. Mai? Wir erzählen es euch jetzt.
Ja, wir gucken mal in die Golfgeschichte im Jahr 1929. Da schrieb nämlich am 10. Mai Walter Hagen Golfgeschichte. US-Golflegende war das, einer der erfolgreichsten Golfer aller Zeiten. Er gewann damals zum 4. Mal das Open Championship, also The Open, British Open für Fußgänger sozusagen. Den Turniersieg, den feierte er sogar mit 6 Schlägen Vorsprung vor seinem US-Landsmann Johnny Farrell und es war Hagens letzter von insgesamt 11 Major-Siegen.
Wir schauen auf den 10. Mai, noch gar nicht so lange her, 2018 und du hast das ja gerade schon angesprochen, er war schon ein Thema, als es um Alexander Zverev ging, eben auch bei den Madrid Open. Rafael Nadal verlor im Viertelfinale der Madrid Open gegen Dominic Thiem, auch gerade angesprochen, mit 0-2 Sätzen. Eine beeindruckende Serie Nadals endete in diesem Moment. Die vorherigen 50 Sätze auf Sand hat er allesamt gewonnen. Damit wurde er zum Rekordhalter für die meisten gewonnenen Sätze in Serie auf ein und demselben Belag. Nadal löste John McEnroe als Rekordhalter ab. John McEnroe, ne? Der ist ja auch schon ein paar Jahre raus aus dem Business. Der hatte 49 Spiele in Serie, nicht auf Sand, sondern auf Teppich gewonnen.
Und das war ein Tennisspieler oder ist ein Tennisspieler, der auch richtig gut Gitarre spielen kann.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja, und ist noch, hat auch eine Band und so, ne?
Ja.
Und also das stimmt. Ja, da schließt sich dann doch wieder der Kreis.
Guter Typ in jeglicher Hinsicht, auch wenn er manchmal ein bisschen überdreht, aber
ja,
je oller, je doller. Ich mag den.
Ja, und das war irgendwie auch okay. Also irgendwie waren seine Ausfälle, ich habe die gerne gesehen. Also, und die hatten eine andere Qualität auch als die Jungs, wenn sie heute ausrasten, muss man sagen.
Das stimmt.
Der hat echt viel lamentiert und gemacht und getan, aber auch gerne mal die Tasche gepackt. Also das war, eigentlich war es ganz okay. Ich fand's toll.
Und ich hatte früher einen John, habe ich an dieser Stelle, glaube ich, schon mal erzählt, einen John McEnroe Signature-Schläger.
Ja, verstehe ich ganz gut. Also das ist, ich hatte seine Schuhe, ich hatte seine Hose, ich hatte sein T-Shirt. Er war Linkshänder, ja, ich auch, ja. Linksdutch. Also von daher super, super. Also uns verbindet etwas. Nur das gelockte Haar, das hast du mit ihm und ich mit ihm auch nicht gemein.
Nee, das fehlt mir auch so ein bisschen. Und Linkshänder war ich nie. Also ich habe es mal versucht, weil ich den Schläger hatte, dachte ich, ja komm, dann spielst du auch mal mit links. Aber am Aufschlag bin ich gescheitert. Vorhand, Rückhand, das ging noch so halbwegs, wenn ich so doppelhändig gespielt hätte. Aber Aufschlag, um Gottes Willen, machen wir lieber die nächste Rubrik.
Ja, aber der verrückteste Aufschlag der Welt. muss man sagen.
Ja, so der war richtig, stand,
verrückt,
richtig krass.
Verrückt. Also wer mit dem Rücken zum Spielfeld steht, aber ist egal. Also das ist wieder eine andere Geschichte an anderer Stelle. Vielleicht, wenn er Geburtstag hat.
Stand jetzt aktuell.
BVB gegen RB Leipzig, das war das Spitzenspiel am Wochenende in der Bundesliga und wird ja auch das Pokalfinale am Donnerstag in Berlin sein. Wir lassen mal unseren Trainerexperten Oliver Helbig einschätzen, welche Rückschlüsse wir aus dem 3:2-Sieg der Dortmunder jetzt für das anstehende Finalduell ziehen können und wer aus seiner Sicht den Pokal am Ende gewinnen wird. Olli, was würdest du dazu sagen?
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass das Pokalfinale gar nicht so viel mit dem Bundesligaspiel jetzt zu tun haben wird, weil der Pokal seine eigenen Regeln und Gesetze hat. Man weiß eben auch, ja, X-Faktor Trainer bzw. Taktik, wie viele Psychospielchen und wie viele taktische Kniffe waren jetzt in dem Bundesligaspiel schon drin? Also wie viel Köder hat man da ausgelegt oder wie viele taktische, ja, Gemeinheiten hat man damit eingebaut, um den gegnerischen Trainer eben dann im Hinblick auf das Pokalspiel in eine Falle zu locken? Bauchgefühl sagt bei mir ganz klar Borussia Dortmund.
Bauchgefühl sagt bei dir Borussia Dortmund, aber was sind die aus deiner Sicht drei großen Punkte, die dieses Bauchgefühl auch untermauern und am Ende für den Ausgang des Pokalfinals entscheidend sein werden?
Punkt 1, die Rückkehrer. Bei Leipzig wurden Adams und Nkunku geschont. Das sind für mich natürlich auch zwei sehr, sehr wichtige Charaktere im Leipziger Spiel. Adams unglaublich ballsicher, auch im zentralen Mittelfeld. Nkunku auch jemand, der nach vorne immer wieder für Gefahren sorgt. Und dann natürlich auf der anderen Seite Bellingham und Haaland beim BVB. Bellingham für mich, obwohl er so jung ist, eine Nummer besser als Dahoud. Nach vorne und nach hinten ein klassischer Box-to-Box-Spieler mit schon sehr, sehr viel Charakter auch in seinem Spiel. Und natürlich Haaland. Wenn Haaland mitspielt im Finale, den bekommst du eigentlich im 1-gegen-1 fast nicht verteidigt. Das heißt, da wird Leipzig auf jeden Fall auch zwei Mann brauchen, um den zu verteidigen und seine Wucht zu stoppen, was natürlich wiederum bedeuten würde, dass die spielstarken Spieler um Haaland herum, wie ein Sancho, wie ein Reus, vielleicht auch ein Hazard, dann mehr Räume bekommen werden, um ihre Kreativität dann noch mehr ausleben zu können. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, denke ich. Wenn Haaland zurück ist, wird Dortmund auch nach vorne noch mal mehr Durchschlagskraft bekommen, auch was die Konter angeht oder das Umschaltspiel. Da bleibt natürlich abzuwarten, was der Pferdekuss macht, den Haaland da davongetragen hat gegen Wolfsburg. Da bin ich wirklich mal gespannt. Also bei den Rückkehrern kommt auf jeden Fall nochmal Qualität in die Mannschaften rein, wenn es bis zum Pokalfinale hinhaut. Punkt 2 ist für mich Qualität insgesamt in der Mannschaft und die liegt bei Dortmund, finde ich, deutlich höher. Bei den Individuen, wenn man jetzt wieder auf Haaland blickt, dann Leipzig hat eigentlich gar keinen richtigen Torjäger, auch in dieser Saison. Den hat man mit Werner ja abgegeben. Paulsen hat die Rolle nicht einnehmen können, auch ein Sörloth nicht. Also da ist natürlich dann auch der BVB ein bisschen facettenreicher auch aufgestellt als Leipzig. Die Qualität insgesamt auch nochmal mit Sancho, mit Reus sehe ich deutlich höher. In der Abwehr, gut, du hast Upamecano, der natürlich ein anderes Tempo hat als Hummels, aber Hummels natürlich eine unglaubliche Erfahrung, unglaubliches Stellungsspiel. Also insgesamt die Qualität sehe ich bei Dortmund größer. Punkt 3, der für mich auch enorm wichtig ist, ist dieser psychologische Faktor. Ich sehe es so, dass Leipzig eigentlich mehr zu verlieren hat als Dortmund. Also Dortmund hatten schon viele nicht mehr auf dem Schirm nach dem schlechten Start auch in die Rückrunde. Hatten Dortmund eigentlich schon viele abgeschrieben und in der Europa League auch gesehen. Jetzt sind sie wieder im Kommen in den letzten Wochen und spielen eigentlich befreit auf. Ich glaube, dass Dortmund mehr zu gewinnen hat und Leipzig mehr zu verlieren. Leipzig nach einer wieder guten Saison vielleicht am Ende dann wieder spielt um die goldene Ananas mehr oder weniger. Also mit der Meisterschaft hat es nicht geklappt. Klar ist ein zweiter Platz toll. Aber wenn sie dann auch noch das Pokalfinale verlieren, dann ist es wieder eine Saison, über die am Ende dann keiner mehr spricht. Und Dortmund psychologisch finde ich aktuell eher im Vorteil. Und man hatte auch so in den letzten Begegnungen eigentlich immer das Gefühl, dass Dortmund die überlegenere Mannschaft ist insgesamt, also vom Auftreten her. Und Leipzig hat es auch in den letzten Spielen nie geschafft, irgendwie wirklich viel zu reißen gegen Dortmund.
Dortmund aus deiner Sicht also in diesen Punkten im Vorteil im Finale am Donnerstag. Aber jetzt hast du ja den Faktor Trainer in deiner Analyse mal bewusst rausgelassen. Gucken wir uns die beiden nochmal an. Terzic bei Dortmund, Nagelsmann bei Leipzig. Beide geben ja ihre Abschiedsvorstellung als Cheftrainer ihrer aktuellen Teams. Natürlich wollen die Spieler auch selbst einen Pokal gewinnen für einen eigenen Lebenslauf. Klar, aber Motivation vielleicht auch irgendwo dem Trainer noch ein Abschiedsgeschenk zu machen? Welche Mannschaft aus deiner Sicht würde das mehr wollen?
Ich sag's zum einen Spiel noch immer, dass man den Grund seiner Motivation, das Warum eigentlich eher außerhalb von sich selber suchen muss. Und wenn man jetzt vielleicht mal aus dem Blickwinkel draufschaut und sagt, Dortmund, die sehr, sehr zufrieden sind mit Terzic, wollen ihm vielleicht nochmal das Abschieds- oder das Dankeschön machen jetzt für die Arbeit, die er geleistet hat. Und dann aus der anderen Sicht Leipzig, der Trainer, der jetzt zum größten Konkurrenten geht, ja, bleibt abzuwarten, wie charakterstark dann auch die beiden Mannschaften sind. Und ich habe das Gefühl, dass Dortmund die größere Einheit bildet. Also auch hier der Punkt eher für Dortmund.
Unser Trainerexperte Olli Helbig mit dem Blick zurück auf das Spitzenspiel vom Wochenende und dem Blick voraus aufs gleichnamige Pokalfinale am Donnerstag zwischen dem BVB und RB Leipzig. Olli, vielen Dank.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben da ein paar Tipps für euch.
Ja, zweite Bundesliga-Nachholspiel vom 26. Spieltag. Holstein Kiel gegen Hannover 96. Und weil wir schon dabei sind, auch vom 32. Spieltag gibt es noch was. HSV gegen 1. FC Nürnberg. Und das passt doch alles perfekt zusammen. Das Rubisch-Debüt gegen Nürnberg und Holstein Kiel spielt auch. Also Fernduell, Direktduell, da ist alles drin.
Ja, ist richtig. Ob es was bringen wird, ob es einen Rubesch-Effekt gibt an Alster und Elbe, ich bin sehr gespannt. Wir werden das hier natürlich auch aufgreifen. Gucken wir mal auf den Radsport. Giro d'Italia, die dritte Etappe steht an.
Na, da ist ja einiges schon los bei der Rundfahrt. Die wird spannend in diesem Jahr. Mal gucken, ob Emanuel Buchmann dann nach dem nicht ganz so gut gelaufenen Auftakt dann mal so ein bisschen in die Gänge jetzt kommt mit den laufenden Runden. Interessant wird es ja vor allen Dingen auf der vierten Etappe, wenn es dann auch ein bisschen ins Gebirge geht. Mhm. Ja. Und nichts mit Gebirge zu tun hat die Schwimm-EM in Budapest, 10. bis 23. Mai. Geht erstmal natürlich mit den Wasserspringern los und die Schwimmer, die greifen dann in der zweiten Woche richtig ins Geschehen ein. Also da werden wir natürlich sicherlich auch nochmal die nächsten Tage ein Blickchen drauf haben. Wird sicher Tagesgespräch sein in einer der nächsten Ausgaben von Stand jetzt, vielleicht ja sogar schon morgen.
Ja, und da verabreden wir uns dann wieder. 7.07 Uhr sind wir wieder mit euch am Frühstückstisch. In der Zwischenzeit abonniert bitte gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes 5 zum Beispiel und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen mal bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, und jetzt höre ich noch ein bisschen dem Tennisspieler Santana zu.
Ja, Samba-Partie.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.